Willkommen zum Makromikro Folge 14. Wie immer mit Rüdiger Bachmann. Hallo Rudi.
Hallo.
Thema heute, Real Business Cycle Theory, die Theorie der realen Wirtschaftszyklen. Heißt das, wir haben die ganze Zeit.
Heute wird's real.
Wir haben die ganze Zeit nur heiße Luft produziert bisher.
Viele würden sagen, dass die Real Business Cycle Theory, auch abgekürzt RBC, heiße Luft ist, aber gut, das werden wir dann noch sehen.
Okay, das soll dann jeder selbst beurteilen in der Sinn.
Soll dann jeder selbst beurteilen.
Freies Land.
So, ja, also die RBC Theory, also die Theorie realer Konjunkturzyklen, ist im Grunde genommen. Wir haben ja bisher einen Modellrahmen entwickelt, also das reale intertemporale Modell mit einem Gütermarkt, mit einem Arbeitsmarkt, einem Finanzmarkt. Und da haben wir dann das letzte Mal noch einen Geldmarkt draufgepfropft, ja, und haben auch gesehen, dass der gehört da dazu, ist aber, da gibt's dann diese klassische Dichotomie. Das heißt, es gibt zwar reale Einflüsse auf den Geldmarkt, aber dann nicht mehr umgekehrt und so. Deshalb in dem sozusagen Rahmen ist dann auch geldneutral und solche Sachen. Also da haben wir mal diesen Theorierahmen entwickelt. Das ist noch keine Konjunkturtheorie per se, weil du kannst ja in diesem Theorierahmen viele Dinge untersuchen. Also wir haben ja zum Beispiel schon, wir haben die Auswirkungen von Fiskalpolitik und den Unterschied zwischen temporärer Erhöhung der Staatsausgaben und permanenter Erhöhung der Staatsausgaben zum Beispiel diskutiert. Wir haben in dem Rahmen diskutiert, was die Auswirkungen von Naturkatastrophen sind, ja, also dass die dann halt einen Investitionsboom auslösen werden und solche Sachen, ja. Also du kannst alles Mögliche machen, das waren aber nicht notwendigerweise Konjunkturtheorien, ja. Und heute, jetzt geht's in der Vorlesung und zwar auch dann für eine Weile um Konjunkturtheorien. Also mit anderen Worten, wie können wir uns erklären, dass eben makroökonomische Aggregate über die Zeit schwanken?
Und die zweite Frage. Makroökonomische Aggregate über die Zeit schwanken. Du meinst, dass das Bruttoinlandsprodukt mal hoch, mal runter geht?
Bruttoinlandsprodukt, genau, sorry. Ja, du hast
Bruttoinlandsprodukt, okay, okay.
Ja, der Konsum, ja. Investitionen,
okay.
Die Gesamtwirtschaft, die Beschäftigung, solche ja. Sachen, auch der Reallohn, Realzinsen. Warum schwanken die überhaupt? Warum wachsen die nicht einfach so mit so einer exponential glatten Kurve nach oben oder so einer geraden Linie?
Wie auch warum auch? Eigentlich? Nicht stimmt.
Das ist eben die Antwort, die die Konjunkturtheorie zu geben versucht, im Grunde genommen. Ja? So. Und also eine dieser Antworten ist jetzt eben, wie gesagt, die Real Business Cycle Theory und die benutzt als Modellrahmen mit Zusatzspezifikationen, er benutzt als Modellrahmen das, was wir bisher diskutiert haben, also dieses reale oder jetzt inzwischen monetäre, intertemporale, allgemeine Gleichgewichtsmodell. Ja? Das mal sozusagen als Hintergrund.
Du sagst, es ist eine der Antworten. Warum gibst du genau diese Antwort? Oder lernen wir noch mehr Antworten kennen im Verlauf
der Vorlesung? Wir lernen noch viel mehr Antworten kennen.
Okay.
Also ich bin da nicht ideologisch festgelegt. Aber sie folgt jetzt natürlich aus diesem, also wir haben jetzt sozusagen ein allgemeines Makromodell gebaut,
ja,
als Grundlage. Und das ist sozusagen die Konjunkturtheorie, also mit dem kann man viele Dinge machen, wie gesagt, über Fiskalpolitik nachdenken, über Naturkatastrophen nachdenken, etc., über Psychologie, Animal Spirits haben wir nachgedacht zum Beispiel, ja. Aber man kann eben auch über Konjunkturtheorie nachdenken, ja. Und das folgt jetzt halt natürlich, weil das ist sozusagen die ABC-Theorie, ist quasi die Theorie, die dieses Modell in seiner reinsten Form im Grunde genommen zugrunde liegen hat, ja. Genau, also und da wir schon überhaupt sozusagen in der Geistesgeschichte ja jetzt sind in der Diskussion, vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Es ist eigentlich, was die Geistesgeschichte der Konjunkturtheorie angeht, ist es eher eine neuere Theorie. Also die ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu, die hat inzwischen auch 40, inzwischen fast 50 Jahre auf dem Buckel. Aber sie ist deutlich neuer als zum Beispiel keynesianische Konjunkturtheorien. Ja, die deutlich älter sind. Und was sie eben auszeichnet, sind, sagen wir mal, oder was diesen Modellrahmen, den sie benutzt, und das ist vermutlich die eigentliche geistesgeschichtliche Revolution, ist, dass sie, also zwei Elemente. Das eine ist, dass sie ein Gleichgewichtsmodell ist, ja. Das heißt, man hat mit die ABC-Theorie war im Grunde genommen die erste Theorie, und dafür hat ihr Schöpfer, Ed Prescott, der im letzten Jahr verstorben ist übrigens, dann auch verdient den Nobelpreis bekommen, ist nicht, weil sie unbedingt jetzt super realistisch ist, aber sie hat Denkhorizonte eröffnet. Und zwar in dem Sinne, dass bis dato, also in, sozusagen in der keynesianischen Orthodoxie, und damals war Keynesianismus die Orthodoxie und nicht, wie vielleicht man heute das manchmal denkt, dass so
die Neoklassik. Dass, so.
Die Neoklassik, oder damals war für die Makroökonomik die Keynesianismus die Orthodoxie. Für die waren aggregierte Schwankungen, also BIP-Schwankungen, Konjunktur, immer ein pathologisches Phänomen. Also immer eine Art von Marktversagen, ja? Was dann zur Folge hat, dass man das politisch korrigieren will, ja, und Konjunkturzyklen möglichst stabilisieren will, ja. Ed Prescott kommt jetzt her und sagt, Moment, ist das wirklich so? Oder können wir zumindest auch können wir Modelle, logisch konsistente ökonomische Modelle hinschreiben, die uns Konjunkturzyklen als Gleichgewichts-, als Optimierungs- und Gleichgewichtsphänomen erzeugen? Und die Antwort wird ja sein. Und das heißt jetzt, dass Ed Prescott hat dann selber wiederum den natürlich völlig falschen Schluss gezogen, dass jegliche aggregierte Schwankungen immer optimal und gleichgewichtig sind und deshalb der Staat, er war letztlich, sagen wir mal, sozialphilosophisch ein Libertärer, deshalb der Staat niemals eingreifen sollte. Das ist Idiotie, das wollen wir nicht machen. Dass es aber auch einen Anteil geben kann, und das macht die Sache eben kompliziert, und dass nicht jede aggregierte Schwankung immer eine Pathologie ist, das ist, glaube ich, eine Denkmöglichkeit, die bleibt. Und das ist für mich sozusagen der bleibende Beitrag dieser konjunkturreale Konjunkturzyklen, ja. Also das ist der erste Punkt. Wie gesagt, es handelt sich um Gleichgewichtsphänomene jetzt, also nichts Pathologisches. Das zweite ist, dass dieses Modell mikrofundiert ist. Das heißt, mit anderen Worten, alles was, und das haben wir ja gesehen, alle Diskussionen, die wir bisher geführt haben, liefen immer darauf hinaus, dass es da Haushalte gibt oder Firmen gibt, die irgendwie optimieren, irgendein Optimierungsproblem lösen. Ob das
mehr Freizeit, mehr Geld,
mehr oder weniger Freizeit, Sparen, das Spar-Konsum-Problem, das Freizeitproblem und als drittes Problem Geld versus Bonds. Ja, das haben wir das letzte Mal diskutiert. Also Geld versus Anleihen im Grunde genommen, ja. So, das war also so dieses, so sukzessive haben wir uns da an diesen Optimierungsproblemen entlang gehandelt, die eben sozusagen diesem Modell zugrunde liegen. Und wenn man jetzt historisch schaut, wie hat das Keynes gemacht, oder beziehungsweise Keynes hat ja nur verbal argumentiert, aber Keynesianer, die dann Modelle gebaut haben in keynesianischem Geiste sozusagen, die hatten genau das Gegenteil. Da waren die Märkte, da gab es mindestens ein Disequilibrium-Phänomen, also mit anderen Worten, mindestens ein Markt war nicht geräumt, da gab es also Markträumungsprobleme. Die Marktwirtschaft hat nicht so funktioniert, wie wir das jetzt nochmal annehmen werden. Zum letzten Mal übrigens, weil wir ab dann Keynesianismus machen werden. Und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass damals die keynesianische Theorie auch nicht mikrofundiert war. Da gab es also wirklich eine, sagen wir mal, eine Separation innerhalb von Ökonomiefakultäten zwischen den Mikroökonomen, die halt ihr Optimierungskalkül da gemacht haben und so, und eben den Makroökonomen, die was ganz anderes gemacht haben. Ja, das muss man wirklich sagen. So, der erste Punkt, dass Märkte nicht immer im Gleichgewicht sind und dass, wie gesagt, dadurch Marktwirtschaften auch über den Konjunkturzyklus zu Marktversagen führen können, das ist natürlich nach wie vor en vogue. Also da reden wir ständig drüber, und das ist auch in der akademischen Diskussion natürlich der Mainstream im Grunde genommen, muss man sagen. Also dieser Aspekt des alten Keynesianismus ist lebendig. Sagen wir mal so. Was nicht lebendig ist, ist diese Nicht-Mikrofundierung. Ja, das geht nicht mehr. Auch Keynesianer müssen heute arbeiten, um ihre Punkte zu machen. Also das ist so dann der Mindeststandard in der akademischen Community. Und das haben sie im Prinzip von diesen ABC-Theoretikern am Ende gelernt. Und so, was man heute dann hat, also für die...
Ist ja auch eine Zumutung für die Keynesianer dann wahrscheinlich, ne? Weil vorher war es leichter. Ja,
war eine Zumutung. Heute ist es keine Zumutung.
Ja, okay, ja.
Aber damals war das natürlich eine Zumutung. Wie gesagt, das waren junge Rebellen, der Prescott und seine Leute. Das waren Außenseiter im Grunde genommen, wie vielleicht heute manchmal Keynesianer sind. Ja, aber das war alles deutlich. Aber heute ist der Mainstream eben durch eine Synthese der beiden natürlich geprägt. Aber für die Studenten versuche ich das nochmal sozusagen wirklich getrennt auch darzustellen, damit man diese beiden Antipoden und ihre Mechanismen klarer versteht. Und dann diskutieren wir das natürlich auch synthetisch später, so wie man heute eben modern drüber nachdenkt. Ja, also da gibt's eben Einflüsse von beiden Denkweisen. Aber heute machen wir nochmal, wie gesagt, das ab, um diese Geistesgeschichte abzuschließen. Das machen wir nochmal, also wir nehmen jetzt mal dieses allgemeine Gleichgewichtsmodell und schauen, wie man darin Konjunkturzyklen möglichst überzeugend erzeugen kann und wie das funktioniert, ja? Und jetzt kann man vielleicht noch eine Bemerkung, man kann jetzt sich noch fragen, warum brauchen wir überhaupt mehrere Theorien? Das hast du mich ja auch so gefragt, warum brauchen wir eigentlich mehr? Warum sind wir nicht Ideologen und es gibt nur eine wahre Konjunkturtheorie?
Nee, das ist nicht meine Frage. Meine Frage wäre vielmehr, warum wissen wir es immer noch nicht?
Ja,
warum haben wir noch immer keine wirklich schlüssige Erklärung?
Sehr, sehr gut. Ne? Sehr gut, gute Frage. Naja, weil, und das haben wir schon ganz am Anfang mal, glaube ich, in der vierten Vorlesung haben wir das gesehen, weil zum Beispiel das Phänomen selber ja wandelbar ist. Ja, also zunächst mal hast du nicht in allen Ländern das gleiche Phänomen, aber du hast auch, wenn wir jetzt nur in den USA bleiben, was ich tue mit meinen Studenten, ja, hast du natürlich geänderte Konjunkturzyklen. Ja, zum Beispiel haben wir damals diskutiert, und da kommen wir auch noch drüber, dass sich etwa bis Mitte der 80er Jahre haben sich die Preise gegen den Konjunkturzyklus kontrazyklisch verhalten. Jetzt verhalten sie sich eher prozyklisch. Arbeitsproduktivität ist es genau umgekehrt. Gemessene Arbeitsproduktivität hat sich etwa bis Mitte der 80er Jahre prozyklisch verhalten. Jetzt verhält sie sich eher kontrazyklisch. Das heißt mit anderen Worten, das Phänomen des Konjunkturzyklus selber hat sich geändert. Es gibt noch viele andere Dinge, die sich geändert haben, aber das sind so zwei Hauptpunkte. Okay? Mit anderen Worten, wir werden dann irgendwann sehen, der Konjunkturzyklus in den USA ist keynesianischer wieder geworden. Okay, das werden wir gleich heute schon andeuten. In den beiden nächsten Vorlesungen werden wir das dann noch genauer sehen. Und ja, also wir stellen jetzt diese ABC-Theorie vor. Ich will noch vielleicht zwei Dinge sagen. Wenn man jetzt jemand nachguckt in ein akademisches Papier mit einem ABC-Modell, dann würde das jetzt nicht so mit so Graphen dargestellt werden, wie wir das machen, wo wir ein paar Kurven hin und her verschieben, sondern das wäre mathematisch und die hätten auch nicht nur zwei Perioden, sondern das wären dann lange Perioden, vielleicht sogar unendlich viele Perioden. Da wäre Unsicherheit im Modell, also jetzt nicht so, wie wir das haben, dass man in die Zukunft. Aber das sind alles letztlich für den Mechanismus das ist quantitativ wichtig, das ist schon richtig, ja, also wenn man mit dem Modell Zahlen produzieren will und die mit den Zahlen in den Daten vergleichen will, ist das alles wichtig, diese Aspekte, aber qualitativ für den grundsätzlichen Mechanismus ist das nicht wichtig und also für die grundlegende Story ist das überhaupt nicht wichtig und die macht die Mathematik nur ungleich komplizierter, insofern macht man da als Lehrer dann halt einen Trade-off und sagt, nö, das machen wir mal nicht und also diese realistischen Features, die lassen wir mal alle weg weil wir uns die teure Mathematik nicht einkaufen wollen damit sozusagen, das ist die Idee, genau, so, das ist jetzt aber genug der Vorbemerkung, so, die grundsätzliche Idee von ABC ist jetzt, also diese Real Business Cycle Theory sind jetzt, und ich sag jetzt erstmal sozusagen, ich sag es erstmal fachsprachlich und dann erzähle ich eine Geschichte, persistente Änderungen in der totalen Faktorproduktivität und die optimalen Gleichgewichtsreaktionen der forward-looking, also der dynamisch denkenden Agenten in einem Modell, also hier Firmen und Haushalte, die den Konjunkturzyklus erzeugen. Ja, das sind zwei Elemente, die so was Exogenes, also sozusagen Schocks, die von außen ins System kommen, und zwar in dem Fall der totalen Faktorproduktivität, die müssen auch persistent sein, reden wir noch, was das bedeutet, reden wir gleich drüber. Und dann die endogene Antwort der im Modell sich befindlichen Akteure, ja, Konsumenten und Investenten sozusagen, also die Firmen, die investieren, die eben im Zusammenspiel dann den Konjunkturzyklus ergeben. Ja, das ist so dann eine sehr allgemeine Definition der Story. Wenn man es ein bisschen, sagen wir mal, plastischer haben will, ist die ABC-Theorie im Grunde genommen die Story von Robinson Crusoe.
Ja, okay.
Der sich wie jeder weiß, auf einer Insel befindet, da ist er auch allein, ja. Und die Robinson Crusoe Ökonomie besteht im Grunde genommen darin, Fische zu fangen, ja. So, und jetzt kann das passieren, dass es mal einen Sturm gibt, einen Tropensturm. Da gibt's dann keine Fische im Wasser, jedenfalls in der Küstennähe, beziehungsweise gefährlich da rauszugehen. Und dann sitzt der Crusoe halt in seiner Hütte und arbeitet nicht, ja. Und es ist einfach, weil er eine geringe Produktivität hätte, wenn er fischen gehen würde, ja. ist einfach not worth his while. Es ist einfach nicht seine Zeit, ist es nicht wert, da sich da in Gefahr zu bringen. Und dann gibt's so, das ist da eine Rezession in der robusten großen Ökonomie. Aha. Und aber es gibt natürlich auch Tage, wo da die Sonne scheint, das Wasser ruhig ist, ja, eine ruhige Brise, warm alles, und da schwimmen riesige Fischschwärme an der Insel vorbei. Und dann wird er vermutlich sehr lange draußen bleiben, um zu angeln, weil er da super produktiv ist. Und er wird eben, und das ist dann ein Boom. Und er wird, und wir sehen dann schon in dieser Story, dass wichtige, sagen wir mal, Fakten des realen Konjunkturs, des realen jetzt im Sinne von, also dem, was wir in den Daten beobachten, sind hier schon mal abgebildet. Nämlich, sein Output wird hoch sein, wenn seine Produktivität hoch ist, nämlich mit anderen Worten, das Wetter schön ist und da Fische vorbeischwimmen, wird sein Output, seine Produktion hoch sein, nämlich die Menge von Fischen, die er fängt. Seine Arbeit wird hoch sein, sein Arbeitseinsatz wird hoch sein, weil er eben super produktiv ist, und er wird vermutlich auch schon dann abends nach getaner Arbeit mal ein richtiges Fischmahl essen. Also er wird viel konsumieren, ja. Und jetzt fragen wir jetzt, was ist noch übrig? Übrig ist jetzt eigentlich nur noch die Investition. Und auch das wird passieren. Und vor allen Dingen dann wird er investieren, wenn er weiß, dass die Tatsache, dass heute viele Fische draußen sind und das Wetter schön ist, einen gewissen Indikator auch dafür bildet, dass es morgen noch genauso schön ist, weil nicht mehr ganz so schön, aber noch morgen auch noch schön ist und da auch noch Fische da sind. Also das ist, da kommt diese Persistenz rein, ja. Also das ist die Persistenz. Also heutige Produktivitätsveränderungen müssen morgige Produktivitätsveränderungen sozusagen anzeigen. Und wenn das der Fall ist, wird er möglicherweise heute viel arbeiten, er wird viel konsumieren, und dann wird er sich nachts noch hinsetzen und ein Netz knüpfen oder seine Netze reparieren oder vielleicht eine bessere Angel bauen oder eine Fischreusen oder was auch immer. Mit anderen Worten, er wird Investitionsgüter herstellen, ja. Weil er eben weiß, dass es morgen immer noch produktiv ist, da rauszugehen. Und das ist im Grunde genommen die grundsätzliche Erzählung von einem ABC-Modell, wenn man eine Geschichte draus machen will, ja. So. Jetzt kann man schon eine Kritik äußern und kann sagen, ja, ihr redet da von dieser totalen Faktorproduktivität, von diesem TFP-Ding, aber um das mal zu testen, um das wirklich rauszufinden, wie das aussieht in der Realität, wie könnt ihr das überhaupt messen? Ja, also so Produktivität kann man nicht so ohne weiteres messen, insbesondere nicht diese totale Faktorproduktivität.
Na, ja? Ich sehe ja die anderen Akteure.
Beim Robinson Crusoe sehen wir
ja gut, Robinson Crusoe nicht. Robinson Crusoe muss sich auf den Wetterbericht beziehungsweise auf sein Bauchgefühl bezogen auf das Wetter morgen verlassen.
Genau, klar. Ja, aber die anderen, du siehst die anderen Akteure, weil die viel arbeiten. Und dann schließt du, dass die sich sehr produktiv. Ja,
das wäre meine Wettervorhersage sozusagen. Ach, der Nachbar arbeitet viel, das heißt, morgen lohnt es sich, dem was zu verkaufen, was ich vielleicht herstelle.
Okay, ja. Aber was, wenn der sich irrt, dann ist der vielleicht gar nicht produktiv. Dann bekommst du, das sind Stories, das sind auch Konjunkturtheorien. Bin ich dir dankbar, dass du den Punkt gemacht hast. Das sind auch Konjunkturtheorien. Das sind Konjunkturtheorien, die aber über multiple Gleichgewichte laufen, die übrigens auch auf Keynes zurückgehen, oder einige würden argumentieren, das ist eigentlich der wahre Keynes, dass es eben diese Animal Spirits gibt, ja, dass ich sehe meinen Nachbarn arbeiten, oh, das muss produktiv sein, der sieht mich arbeiten, der denkt, ach, es muss produktiv sein und wir beide arbeiten wie verrückt, aber wir sind eigentlich gar nicht produktiv, ja. Nur wir glauben es nur, das ist genau ein Animal Spirit dann, ja. Das ist eine dritte Klasse von Konjunkturtheorien, die wir nicht so ausführlich besprechen werden. Früher habe ich das mal gemacht, aber inzwischen habe ich nicht mehr die Zeit dazu, wo du möglicherweise multiple Gleichgewichte hast. Ja, also wo wenn alle denken, dass es gut ist, na, dann ist es auch gut, dann alle arbeiten hart und so weiter und dann ist es auch gut irgendwo, ja. Und beziehungsweise wenn alle depressed sind und deprimiert sind und keinen Bock haben, na, dann wird's auch schlecht so. Das ist dann diese Animal Spirit Story. Nee, aber das ist hier nicht der Fall. Also so denken wir nicht drüber nach. Also das muss schon handgreifbar gemessen werden. Ja. Und Ed Prescott, das muss man, also neben der einen intellektuellen Leistung zu sagen, ja, ich öffne diese Denkmöglichkeit, dass eben Konjunkturzyklen auch ein Gleichgewichtsphänomen sein können, war er sehr auf, sagen wir mal, auf Konsistenz des Modells mit der nationalen Statistik. Ja, also er hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie bilde ich die verschiedenen Konzepte, auch die theoretischen Konzepte in meinem Modell, in die Daten ab. Und was liefert mir die nationale Statistik dafür? Und da passieren jetzt zwei Dinge oder ein Ding in zwei Schritten im Grunde genommen. dass man zunächst mal diese totale Faktorproduktivität messen kann, dann, wenn man willens ist, eine Produktionsfunktion anzunehmen im Aggregat, also eine aggregierte Produktionsfunktion. Und da gibt es typischerweise, die hat dann eine bestimmte funktionale Form. Für Kenner, die nennt man Cobb-Douglas, ist jetzt nicht so wichtig. Aber man kann im Grunde genommen, wenn man diese willens ist, diese Existenz einer aggregierten Produktionsfunktion, was viele kritisieren übrigens, aber wenn man das mal willens ist, das anzunehmen, was eben, wie gesagt, im Aggregat einen funktionalen Zusammenhang zwischen Bruttoinlandsprodukt, der totalen Faktorproduktivität, dem Kapitalstock einer Ökonomie und dem Arbeitseinsatz einer Ökonomie darstellt. Ja. Ich habe jetzt vier Dinge genannt und drei Dinge kann man messen. Man kann den Bruttoinlandsprodukt messen, man kann den aggregierten Kapitalstock einer Volkswirtschaft messen, jedenfalls wird es gemacht, Statistiker machen das, und man kann den aggregierten Arbeitseinsatz einer Volkswirtschaft machen, machen auch Statistiker. Wenn man diese drei Dinge hat, kann man im Prinzip das vierte, nämlich das TFP, also das totale Faktorproduktivität, kann man sozusagen residual rausrechnen sozusagen, ja. Diese Idee geht übrigens weiter zurück als auf Prescott, die geht auf Robert Solow zurück. Das werden wir auch später nochmal zurückkommen und heißt deshalb das sogenannte Solow-Residuum. Das Solow-Residuum, ja.
Der Solow-Rest.
Der Solow-Rest, genau. So, genau. Und das ist eine Methode, wo man dann eben das Solow-Residuum quasi berechnet. Dadurch, dass man sagt, welche Output-Änderungen gibt es in den Daten, die ich nicht über diese funktionale Form erklären kann durch Änderungen im Kapitalstock und im Arbeitseinsatz. Also was ist zusätzlich an Output-Änderungen noch gegeben? Und das wird dann attribuiert auf dieses Solow-Residuum, das dann mit TFP identifiziert wird von Prescott. Wie gesagt, da muss man noch, um das genau zu machen, da muss man dann noch ein paar andere Annahmen machen. Das möchte ich jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, was man da genau noch an Zusatzannahmen braucht. Man braucht noch eine Zusatzannahme und dann kann man das sozusagen operational machen. Genau. Und wenn man dann, und das ist jetzt interessant, wenn man dann sich dieses Solow-Residuum, das kann man dann im Prinzip ausrechnen, wie gesagt, aus nationalen Statistiken, das sind keine Geheimdaten. Wenn man das dann mal grafisch über die Zeit sich die Entwicklung darstellt und das auch zusammen mit der Entwicklung vom Bruttoinlandsprodukt darstellt, und ich rede jetzt hier nur von zyklischen Komponenten, also nicht die Zeitreihe, die immer steigt, sondern diese Abweichung davon, die wir zyklische Komponente genannt haben in unserer vierten Vorlesung, ja. Also nur diese Fluktuation um diesen langfristigen Trend, ja. Wenn man das so betrachtet, dann sieht man ein Bild, das ganz interessant ist. Und zwar sieht man da zunächst mal, dass dieses Solow-Residuum und das Bruttoinlandsprodukt sehr, sehr, sehr zusammenschwanken. Also mit anderen Worten, technisch gesprochen, das Solow-Residuum ist prozyklisch. Und es schwankt sehr mit dem Bruttoinlandsprodukt. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja gut, ja, weil also ein Kandidat, dass die Schwankungen vom Bruttoinlandsprodukt kausal erklären soll, nichts anderes ist ja Konjunkturtheorie, dass irgendwie auch so schwankt wie das Bruttoinlandsprodukt, das scheint ja erstmal prima facie ein guter Kandidat zu sein. Ja. Das wäre irgendwie komisch, wenn das Ding irgendwie rumsausen würde und irgendwie gar nichts zu tun hätte mit dem Bruttoinlandsprodukt. Wäre schon mal komisch. Also das ist schon mal der Pluspunkt für Solow-Residuum. Auf der anderen Seite, da kommen wir dann noch drauf, ist es aber so, dass das Solow-Residuum fast die genau gleiche Volatilität wie das Bruttoinlandsprodukt hat. Mit anderen Worten, wenn deine Idee ist, diese Schwankungen des Solow-Residuums, dass du ja selber nicht erklärst, sondern dass du als gegeben hinnimmst.
Ja.
Reinsteckst in ein Modell und am Ende kommen dann leicht volatilere Schwankungen des Bruttoinlandsprodukts raus.
Kannst du da direkt das Bruttoinlandsprodukt nehmen?
Genau. Nee, kannst du direkt das Solow-Residuum nehmen. Dann hast du ja nur, da tut das Modell
ja nichts. Ach so, ja. Ach so, ja,
genau.
So
rum. Ja, das Modell tut da nichts. Brauchst du nicht, genau. Das ist genau eine der großen Kritiken an diesem ABC-Modell. Das Modell tut nichts. Am Ende, wenn du glaubst, dass das richtig ist, sagst du dann nur, ich habe eine unbekannte Fluktuation, die nämlich des Bruttoinlandsprodukts, die ich erklären will mit der Konjunkturtheorie, mit einer anderen unbekannten Fluktuation ersetzt, ja, die ich auch nicht verstehe, nämlich die des Solow-Residuums. Was habe ich eigentlich gewonnen?
Klingt ja aber cooler, ja.
Ja, klingt cooler. Der Punkt ist, je nachdem, ob du pro ABC oder gegen ABC bist, siehst du in dem Graph eher Das Positive, nämlich das Zusammenschwanken. Mhm. Wenn du eher ein Gegner bist, sagst du, ja, die schwanken zusammen. Aber guck mal, eigentlich gibt's kaum einen Unterschied zwischen den beiden. Das heißt, du verlagerst deinen Erklärungsauftrag nur 1:1 weiter. Und das Modell bringt eigentlich nicht viel. Ne? Das sind so im Grunde genommen die Antipoden oder die Einstellung, die du findest unter Ökonomen, was das Bruttoinlandsprodukt angeht. So. Ach so, eine dritte Beobachtung, die du machen würdest, wenn du diesen Graph anschaust, diesen Schwankungsgraph von Soloresiduen und Bruttoinlandsprodukt, wie das Bruttoinlandsprodukt ist eben auch das Soloresiduum sehr persistent. Mit anderen Worten, wenn es heute über dem Trend ist, ist es morgen sehr wahrscheinlich auch über Trend, und wenn es heute unter Trend ist, ist es morgen auch sehr wahrscheinlich unter Trend. Ja?
Aber wann ändert sich der Trend?
Ja, also der Trend ist ja rausgenommen, den sehen wir ja nicht, ja. Und was eben passiert ist, dass du mit den Filtern, mit diesen mathematischen Operationen, diese zyklische Komponente isoliert haben. Und dann ist es so, dass du einerseits zur Zeit lang über Trend bleibst, aber der zweite Aspekt ist, dass du tendenziell wieder zum Trend zurückgehst. Auch dieses Solo-Residuum, ja. Das nennt man Reversion to the Mean. Mit anderen Worten, also Rückkehr zum Trend im Grunde genommen. Ja, also wir sehen immer wieder die Tendenz dieser Zeitreihe, zum Trend zurückzugehen. Ja. So, und das ist jetzt auch, wie wir das Ganze modellieren werden. Wir werden also jetzt, also die um jetzt endlich sozusagen formal zu sagen, was die ABC-Theorie ist. Du nimmst unser Modell, das, was wir bisher kennengelernt haben, das reale intertemporale Modell mit dem Geldmarkt da, angepfropft, dem neutralen Geldmarkt. Und du fütterst rein persistente Änderungen im Soloresiduum beziehungsweise im TFP. Mit anderen Worten, du hast also starke Änderungen im heutigen TFP kombiniert mit nicht ganz so starken Änderungen im morgigen TFP. Das ist die Persistenz, ja. Also mit anderen, Persistenz heißt, heutige Erhöhung des TFP sagen vorher morgige Erhöhung des TFP, aber in dieser Weise zurück zum Trend. Mit anderen Worten, die sind nicht so hoch wie heute. Ja, du hast also so einen zurückkehrenden Erhöhung zum Trend. Das ist im Grunde genommen diese Idee. Diese Mischung aus Persistenz und, ja, englisch gesprochen, Mean Reversion.
Habe ich nur diese zwei Zyklen? Weil das würde ja bedeuten, dass...
Also im Zwei-Perioden-Modell, ja. Wir sind ja im Zwei-Perioden-Modell.
Okay, wir sind... Ich wollte nur noch mal sicher gehen, weil wenn ich mehr Perioden annehme, dann verändert sich das ja immer. Dann ist der Trend ja vor allen Dingen immer negativ.
Dann ist es smoother, genau. Ja, dann fängst du oben an und dann geht's langsam wieder zurück über die Zeit. Hier haben wir nur zwei Perioden und ich versuche das halt stilisiert in dieses Modell. Diese Beobachtung, diese zwei Aspekte, Persistenz, aber Rückkehr zum Trend. Die versuche ich stilisiert dadurch reinzubringen, dass ich jetzt wie immer in diesem Modell zwei Welten vergleiche. Ja, eine Welt, in der sich eben die so ist, wie sie ist. Und die andere Welt, die relativ zu dieser Welt nur zwei Dinge anders hat. Ein hohes, sehr viel anderes heutiges TFP und ein auch anderes in die gleiche Richtung, aber weniger anders morgiges TFP. Und wenn anders Erhöhung heißt, dann sind wir in einem Boom. Und wenn anders Senkung heißt, dann sind wir eben in einer Rezession. Ja. So, und was passiert dann? Das Gute ist, wir haben das schon alles gemacht. Und zwar haben wir das dann damals gemacht, als wir über dieses reale intertemporale Modell gesprochen haben und verschiedene Parameter geändert haben. Wir müssen das jetzt nur kombinieren. Damals haben wir eine Erhöhung der heutigen totalen Faktorproduktivität in Isolation betrachtet und eine Erhöhung der morgigen totalen Faktorproduktivität unter dem Stichwort Animal Spirits auch in Isolation betrachtet. Jetzt müssen wir das Ganze nur kombinieren und annehmen, dass sozusagen die Effekte des morgigen TFP, die sind die schwächeren Effekte, weil, wie gesagt, der Unterschied nicht ganz so groß ist, was das morgige TFP angeht. Und was dann eben rauskommt, ist, dass du halt eine sehr große Verschiebung der aggregierten Angebotskurve bekommst. Warum? Weil eben diese Volkswirtschaft viel produktiver ist. Das heißt, es kann mehr angeboten werden. Ja. Du kriegst aber auch eine Erhöhung der aggregierten Nachfragekurve. Warum? Weil morgen, denk an Robinson Crusoe, morgen sind immer noch ein Haufen Fische da und deswegen willst du heute Netze bauen. Und das ist eine Nachfrage. Heute ist das erstmal eine Nachfrage, weil du eine Investition machen willst, ja, indem du Netze baust. Genau. Aber, das ist der Wiss, die angebotsseitige Effekt dominiert heute. Ja, weil, wie gesagt, dieser nachfrageseitige Effekt, dieser Investitionsboom, der ist dann ein bisschen einfach geringer dann relativ zu der Verschiebung der aggregierten Angebotskurve. Und wenn du das alles zusammenbringst, was dann passiert ist, dass du hast eine Ausweitung der ökonomischen Aktivität, also das Bruttoinlandsprodukt geht nach oben, weil sowohl die Nachfragekurve als auch die Angebotskurve, die verändern sich positiv, klar, auf jeden Fall kriegst du einen Boom, ja. Und dann ist die Frage, was passiert eigentlich mit dem Zins? Und wenn der angebotsseitige Effekt überwiegt, sinkt der Zins. Ja, also das ist dann die Annahme, das muss dann der Fall sein, dann wird der Zins sinken. Und wenn sowohl die Zinsen sinken als auch das Einkommen steigen, kriegst du Investitionsbooms, du kriegst Konsumbooms, ja, du kriegst auch Beschäftigungsbooms, weil, wie gesagt, dann die Leute produktiver sind, das heißt, die Arbeitsnachfrage wird nach oben gehen, du kriegst positive Reallohnentwicklungen, weil, wie gesagt, die Leute sind produktiv, ja. Ja, das kann man, die Reallohne, das kann man jetzt in der Robinson-Crusoe-Ökonomie nicht abbilden, weil der Crusoe zahlt sich ja selber keine Reallöhne, ne? Das ist klar. Da gibt's keine Reallöhne. Aber das passiert eben im Arbeitsmarkt. Du bekommst eben also positiv sich entwickelnde Reallöhne. Du bekommst Konsumbooms, du bekommst Investitionsbooms, du bekommst Arbeitsbooms. Und du bekommst kontrazyklische Realzinsen. Also die Realzinsen gehen eben nach unten. Ja? Und am Ende passiert noch was. Das ist der reale Teil der Ökonomie. Und jetzt kann man fragen, was passiert eigentlich im monetären Teil der Ökonomie? In dem passiert nämlich, dass wir auch noch eine Verschiebung der Geldnachfrage bekommen. Und zwar ist es so, dass die Geldnachfrage sich erhöht. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, wir haben mehr Einkommen, mehr reales Einkommen, mehr Bruttoinlandsprodukt und deshalb mehr Konsum. Und deshalb wird sich unser Transaktionsbedarf erhöhen, das heißt, wir wollen mehr Geld. Ja, wir wollen weniger Bonds, mehr Geld. Der zweite Effekt ist, dass die Zinsen nach unten gegangen sind, durch den dominierenden Angebotseffekt. Und das bedeutet wiederum, dass die Opportunitätskosten für Geldhaltung nicht so hoch sind, weil die Zinsen, die Staatsanleihen eh nicht so attraktiv sind, kann ich mein Vermögen auch in Geld halten statt in Staatsanleihen und es für Transaktionen zu nehmen. Und was dann passiert, ist eben, dass das Preisniveau sinkt. Das heißt, wir haben jetzt folgende Vorhersagen, also mit einer erhöhten Geldnachfrage, die nicht akkommodiert wird von der Fed oder von der Zentralbank, also wo das Geldangebot gleich bleiben wird. Und wir haben jetzt aber eine erhöhte Geldnachfrage, dann wird es zu sinkenden Preisen kommen. Ja. So, das heißt, wenn man das jetzt zusammendenkt, ja, kommst du auf folgende Effekte. Wir haben einen prozyklischen Konsum, wir haben eine prozyklische Investitionen, wir haben prozyklische Reallöhne, wir haben kontrazyklische Realzinsen und wir haben kontrazyklische Preise. Ja, das Preisniveau ist kontrazyklisch, ja. Und das kann man jetzt mit den Daten vergleichen. Das ist im Grunde, wie gesagt, was da prozyklisch, was da kontrazyklisch ist, das haben wir, wie gesagt, in unserer Datenvorlesung, glaube ich, vierte Vorlesung gemacht. Und da können wir jetzt wieder zurück. Also der Bogen der Vorlesung ist im Grunde, damals haben wir die Daten etabliert, dann haben wir in sehr vielen Schritten ein Modell gebaut, das uns hoffentlich am Ende des Tages, wenn wir das als Konjunkturtheorie verwenden, eine Theorie liefert, die zumindest qualitativ mit diesen Zyklikalitäten, also was prozyklisch, kontrazyklisch und so weiter ist, übereinstimmt. Und da sieht's okay aus fürs A. Das ist nicht perfekt, aber es sieht okay aus für die reale Konjunkturtheorie, nämlich Konsum ist prozyklisch. Check für das Modell. Investitionen sind prozyklisch. Check für das Modell. Der gesamtwirtschaftliche Arbeitsinput ist prozyklisch. Check für das Modell. In der Tat sind Realzinsen, das ist ein bisschen schwieriger zu ermitteln, weil wie man Realzinsen, genau welchen Zinssatz, welche Inflationsrate nimmt man und so weiter. Aber überwiegend, also sind die zumindest leicht kontrazyklisch, auch ein Check für das Modell. Okay. So, jetzt gibt es noch drei Größen, die uns auch interessieren. Und zwar die Preise und die Reallöhne. Fangen wir mal mit den Reallöhnen an und dann noch die Arbeitsproduktivität. Fangen wir mal mit den Reallöhnen an. Die sind im Modell prozyklisch. Reallöhne sind, wenn man sie wirklich genau messen will, weil du kannst nicht einfach nur zu gucken, was da auf deinem Lohnzettel steht. Reallöhne sind, wenn man sie wirklich genau messen will, für gleiche Arbeit, für gleiche Stunden, für den gleichen Job und so weiter, ist das gar nicht so einfach zu messen. Das heißt, Ökonomen streiten sich immer noch ein bisschen drum, was für eine Zyklikalität zu haben. Ich glaube aber, dass der Konsens ist überwiegend, dass sie prozyklisch sind. Also mit anderen Worten, Löhne sind höher in einem Boom. Okay?
Ja. Aber könnte man das nicht einfach noch ein bisschen weiter ausdifferenzieren und sagen, klar, gegeben sei,
ist
dann ist der, genau, ja.
Die Forschung geht da nach wie vor. Aber wie gesagt, ist gar nicht so, weil du gucken musst, wen vergleichst du? Sind es Leute, die, wann sind die ihren Job, haben die ihren Job gewechselt? Und es gibt eben viele andere Determinanten des Reallohns, die du alle im Prinzip ausschließen musst. Ja, und das ist halt sehr komplex. Also das ist nicht so einfach so wie den Konsum, den beobachtet man vom Statistischen Amt. Die Reallöhne kriegst du nicht einfach so geliefert. Ja, also man kann, es gibt schon sowas wie eine aggregierte Lohnsumme geteilt durch die Arbeitsstunde oder so. Aber
ja, aber ich habe ja auch Effekte, also in dem Moment, wo mein Lohn steigt, entscheide ich mich ja vielleicht sogar dafür, weniger Stunden zu arbeiten. Dadurch bleibt mein Lohn pro Stunde.
Genau, alles Mögliche.
Das, ja, völlig genau.
Das ist schwierig. Das ist schwierig, schwierig zu messen. Ja. Aber wie gesagt, Ökonomen haben das versucht. Der Konsensus ist meiner Meinung nach eher auf dem prozyklischen, also auch eher Check für das Modell. So, jetzt gucken wir uns die Preise an. Die Preise, haben wir gerade gesagt, in den USA waren die bis in die 80er Jahre eher kontrazyklisch. Check für das Modell. Aber dann wurden sie prozyklisch. Ja, wenn auch schwach prozyklisch, aber sie wurden prozyklisch. Problem für das Modell. Mit anderen Worten, dieses ABC-Modell ist eine gute Erklärung für den Nachkriegskonjunkturzyklus der USA, so etwa, ja, von der Nachkriegszeit bis so in die Mitte der 80er Jahre. Und dann kriegt's seine Probleme. Ja, deswegen brauchen wir übrigens auch mehrere Konjunkturtheorien, weil, wie gesagt, der Konjunkturzyklus selber ist eben nicht unbedingt nicht. Also auch vielleicht, weil wir oft die statistischen Methoden nicht haben und weil wir Streit haben, was genau die Effekte sind. Aber der Konjunkturzyklus selber ist eben auch, was sich über die Zeit ändert. Und jetzt, wenn du über verschiedene Länder nachdenkst, dann wird's noch mal komplexer, ja, weil unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Arten von Konjunkturzyklen. Der letzte Punkt ist die Arbeitsproduktivität. Die Arbeitsproduktivität, das ist noch mal ganz wichtig. Die Arbeitsproduktivität in den Daten ist auch am Anfang prozyklisch, also so bis 1980, Mitte der 80er Jahre, eindeutig prozyklisch. Dann wird sie aber auch zumindest schwach kontrazyklisch. Wie sieht es jetzt im ABC-Modell aus? Und das ist eigentlich, da braucht man eigentlich gar kein ABC-Modell, sondern das ist eine reine Frage der Produktionsfunktion. Ja? Und zwar ist es so, wenn du eine konkave Produktionsfunktion nennt, also eine Produktionsfunktion mit abnehmenden Grenzprodukten, mit anderen Worten, wo die zusätzliche Arbeit immer weniger produziert. Ja? Wenn du an der entlang wandelst, dann bedeutet das auch, dass nicht nur die Grenzprodukte abnehmen, sondern auch die durchschnittliche Arbeitsproduktivität. Ist ja klar, wenn du immer weniger zunimmst, wenn du so für jeden Arbeitsstunde, die du einsetzt, immer weniger bekommst, bekommst du auch in der Summe im Durchschnitt immer weniger pro Arbeit sozusagen. Das ist ja intuitiv klar. Das kann man mathematisch auch noch sauber beweisen, warum das so sein muss. Aber intuitiv ist das klar. Das heißt, wenn du jetzt über den Konjunkturzyklus so nachdenkst, dass du über die Produktionsfunktion wanderst, jedenfalls dann, wenn sie konkav hat, also diese abnehmenden Grenzprodukte hat, dann muss es so sein, dass die Arbeitsproduktivität immer kontrazyklisch ist. Weil dann, je weiter oben du bist, je weiter mehr Arbeit du einsetzt, je mehr Output du produzierst, desto flacher desto weniger produktiv bist du. Ja, im Schnitt. Das heißt, wenn du über den Konjunkturzyklus so nachdenkst, hauptsächlich, dass es eine gegebene Produktionsfunktion ist, an der du nur entlang wandelst, dann folgt daraus, dass eben, wie gesagt, die Arbeitsproduktivität kontrazyklisch ist. Das heißt, alle Erklärungen des Konjunkturzyklus, die mit der Nachfrage zu tun haben, die mit der Fiskalpolitik zu tun haben, die mit Animal Spirits zu tun haben, mit Geldpolitik, das sind alles Theorien, die nicht zu einer Änderung der Produktionsfunktion selber führen, typischerweise. Das heißt, da wanderst du einfach hoch und runter auf deiner Produktionsfunktion. Also nachfrageindizierte Konjunkturzyklen haben eigentlich fast immer eine kontrazyklische Arbeitsproduktivität. Ja. Und das ist auch, was wir in den letzten Jahren tatsächlich, zumindest für die USA, in Deutschland müssen wir das dann nochmal getrennt angucken, für die USA tatsächlich beobachten. Insofern sind nachfrage-keynesianische Theorien zumindest für den Konjunkturzyklus etwa seit der 80er Jahre die plausiblere Erklärung. Vorher funktioniert das aber nicht. Und deswegen erklärt auch, warum die ABC-Theorie in den 70er Jahren entwickelt wurde und das damals super erfolgreich war. Wenn du nämlich prozyklische Arbeitsproduktivität bekommen willst, die einzige Möglichkeit, wie du das kannst, mit einer konkaven Produktionsfunktion, also mit einer, die immer abnehmende Grenzprodukte hat, ist, indem du die der Konjunkturzyklus ein Phänomen ist, indem du die Produktionsfunktion selber veränderst. Also indem du nicht auf der gegebenen Produktion hoch und runter wanderst, zwischen Boom und Rezession, sondern indem das Boom ein Phänomen ist, indem du eine höhere Produktionsfunktion hast. Ja? Indem die Produktionsfunktion sich nach oben verschiebt.
Und wie verschiebt die sich nach oben?
Ja, indem es zum Beispiel die Fische kommen und die Sonne scheint.
In Akka. Okay.
Genau, das ist genau diese totale Faktorproduktivitätsänderung führt eben dazu, dass die sich nicht nach oben verschieben. Und im Grunde genommen, jedenfalls im einfachen Modell, ist es auch die einzige Möglichkeit. Theoretisch könnte man auch den Kapitalstock irgendwie nach oben verschieben, aber wie? Das würde ja bedeuten, dass die Aliens einen neuen Kapitalstock schenken oder so, ja. Man weiß, also wir haben durchgespielt, was passiert, wenn der Kapitalstock zerstört wird. Aber es ist schwierig, sich vorzustellen, wie der Kapitalstock einfach so mal spontan zunimmt, ohne Investition, ja. Also insofern bleibt eigentlich nur die totale Faktorproduktivität übrig. Man kann sich natürlich noch solche Stories schon ausdenken wie, ja, also dass zum Beispiel der Staat natürlich durch seine Investitionen zum Beispiel auch die aggregierte Produktionsfunktion nach oben verschiebt.
Naja,
aber das ist schon so. Ja, also gutes Public Infrastructure Investitionen verschieben die aggregierte Produktionsfunktion schon nach oben. Das Problem ist nur auf Konjunktur, sozusagen in der Frequenz, wie Konjunkturzyklen stattfinden, ja. Natürlich ist es so, dass wenn du, wie in den 50er Jahren die Amerikaner ein Highway-System gebaut haben, ja, also die Interstates, ja, die deutschen Autobahnen im Grunde übernommen haben, natürlich hat es die aggregierte Produktivität geboostet, aber das hat ja gedauert. Also das ist ja nicht so was, wo du sozusagen in Phänomenen wie ein, zwei Jahren Zyklen denkst, sondern das ist dann eher eine längerfristige Geschichte. Also insofern ist es gar nicht so schwierig. Man kann davon auch rauskommen, wenn man annimmt, dass die aggregierte Produktionsfunktion nicht so ist, dass er abnehmende Grenzprodukte hat. Ja, dass es so Agglomerationseffekte gibt. Ja, also, dass du, je mehr du arbeitest, desto immer produktiver wirst du zum Beispiel. So Learning by Doing Effekte. Und dann kommst du wieder eher in keynesianische Theorien, wo du dann multiple Gleichgewichte bekommen kannst. Das gibt's auch als Konjunkturtheorie. Ich will das gar nicht abstreiten, aber das ist eher doch, sagen wir mal, exotischere Konjunkturtheorien. Ja, die gibt's, aber die würde ich schon eher als exotisch beschreiben. Ja, ansonsten mit dieser konkaven aggregierten Produktionsfunktion ist es so, dass du, wenn du prozyklische Arbeitsproduktivität erzeugen willst, weil sie in den Daten ist, Klammer auf, nochmal, bis 1984 war das so, Klammer zu, dann müssen diese Schwankungen der totalen Faktorproduktivität einfach eine gewisse Rolle spielen über den Konjunkturzyklus. Es geht gar nicht anders. Ja. So, jetzt müssen wir noch zwei Sachen. Wir müssen das Ding noch kritisieren und vorher müssen wir aber sagen, was bedeutet, jetzt haben wir eine Theorie der Konjunktur, also nochmal, es gibt diese persistenten, aber zum Trend zurückkehrenden Bewegungen der totalen Faktorproduktivität und die Individuen reagieren optimal drauf. Also mit anderen Worten nochmal, wenn sie produktiv sind, arbeiten sie viel, produzieren sie viel, investieren auch viel, also wissen, dass sie noch morgen produktiv sein werden, alles, das alles, ja. So. Die Frage ist, was bedeutet es jetzt für Stabilisierungspolitik? Mit anderen Worten, kann und sollte Stabilisierungspolitik irgendwas tun? Für die Geldpolitik ist die Frage einfach. Die Geldpolitik, weil wir geldpolitische Neutralität haben in diesem Modell, selbst wenn sie wollte oder wenn man wollte, dass man diese Zyklen stabilisieren sollte, ist die Geldpolitik einfach ein Non-Starter, weil die kann ja nichts. Also die ist ja neutral, also die kann also Zyklen nicht stabilisieren. Also in dem Modell ist die Geldpolitik einfach, die hat sich um das Preisniveau zu kümmern, kann sie auch machen und das war's dann, ja. Das war so die frühere Bundesbank-Denke im Grunde genommen. Wenn man also im Grunde genommen eine intellektuelle, sagen wir, Rechtfertigung für so Bundesbank oder auch zum Teil als die EZB-Statuten, die EZB ist, der verhält sich nicht mehr so, aber in den Statuten steht ja nach wie vor drin, dass sich die EZB erstmal nur ums Preisniveau zu kümmern hat. Interessanterweise die FED nicht. Die FED hat sich ums Preisniveau und die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung zu kümmern. Aber wenn man so einen EZB-Bundesbank-Denker hat, das ist im Grunde genommen das intellektuelle Gebäude, auf dem das steht.
Mhm.
Und dann kann man sich fragen, Fiskalpolitik. Die Fiskalpolitik hat in diesem Modell Effekte, auch reale Effekte, das haben wir gesehen. Wir haben nämlich in diesem Modell, wie gesagt, vor ein paar Sitzungen, haben wir tatsächlich auch die Effekte von Fiskalpolitik, wie gesagt, temporär versus permanent diskutiert. Also bleibt die normative Frage, sollte die Fiskalpolitik was tun hier? Sollte sie diese Schwankungen quasi stabilisieren und rauskletten? Und die Antwort ist eben ein klares Nein. Warum? Weil diese Schwankungen ja selber optimale Reaktionen sind, ja, auf diese verändern Produktivitäten. Also mit anderen Worten, es sollte keine Regierung geben, die dem Robinson Crusoe sagt, wenn die Fische da draußen sind und die Sonne scheint, geh du nicht raus. Ja? Und umgekehrt, wenn es regnet und schüttet und da keine Fische sind, geh du trotzdem raus. Ja? Das sollte eben keine Regierung da sein, weil, wie gesagt, es sich hier um optimale Gleichgewichtsphänomene handelt. Die Märkte funktionieren. Es gibt keinen Grund, in diesem Modell funktionieren die Märkte. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es der Realität entspricht. Aber wenn man so über die Realität nachdenkt, ist es sozusagen folgerichtig, dass auch die Fiskalpolitik, wie gesagt, die Geldpolitik kann nicht, aber die Fiskalpolitik könnte, aber sollte nicht. Ja. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass Leute dann faktisch, also Leute, die, sagen wir mal, lange am ABC-Modell festgehalten haben, als Erklärung der Realität, das sind, wie ich schon angedeutet habe, dann Leute, die politisch und sozialphilosophisch so Small-Government-Free-Market-Leute waren, also Libertäre im Grunde genommen. Ja? Das ist sozusagen deren Rechtfertigung. So, was sind jetzt Kritiken? Wir haben sie zum Teil schon angedeutet. Ja? Also der erste, sagen wir mal, Kritikkreis ist, also warum sollte die Welt überhaupt monokausal sein? Warum sollte Konjunkturzyklus immer und überall von diesen TFP-Änderungen zu erklären sein? Wir haben ja schon gesehen, dass das vermutlich post 1980 eben nicht funktioniert. Ja, also wir brauchen sowieso Alternativen im Grunde genommen. Ja. Andere Sache ist, was das bedeutet es eigentlich negative in einer modernen Informations- und Serviceökonomie? Was bedeutet es eigentlich negative TFP-Schocks zu haben? Ja, in der Agrarökonomie, ja, kann man sich das vorstellen, da ist das Wetter halt schlecht, das ist dann schlecht für die Produktivität. Aber der Agrarsektor ist, wie wir gesehen haben, unter 2% unseres Inlandsprodukts. Also schlechtes Wetter wird unsere Konjunkturzyklen nicht erklären, ja. Und in einer Ökonomie des verarbeitenden Gewerbes, was bedeutet eigentlich weniger produktiv zu sein? Vergessen wir Ideen, wir vergessen ja Produktionsverfahren nicht, wir vergessen ja Managementverfahren nicht. Also es ist nicht so klar, was das überhaupt sein soll. Ja, genau. Und dann ist es halt, in der Serviceökonomie haben wir es bei Corona so ein bisschen gesehen, ja. Also, so ein TFP kann schon sein, also man kann sich schon überlegen, dass so ein negativer TFP-Schock ist, halt wenn du nicht handeln kannst, ja. Aha. Also wenn du dich physisch nicht begegnen kannst in der Serviceökonomie. Also da haben wir, ich finde, da haben so ABC-Elemente wie der Urstände gefeiert, wenn man über den Corona-Schock nachdenkt. Aber wie gesagt, also, es ist komplexer als einfach so zu denken, was ist eigentlich ein negativer totaler Faktor Produktivitätsschock. Und dann sind es natürlich so Endogenitätsprobleme. Also mit anderen Worten, TFP ist ja selber das Resultat ökonomischer Entscheidungen. Also zum Beispiel eben Entscheidungen über Forschungs- und Entwicklung, Patententscheidungen und solche Sachen. Und dann ist schon mal nicht klar, was ist jetzt eigentlich die Ursache. Ja, also investieren wir viel weil es uns gut geht, investieren wir viel in Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen und haben dann morgen ein hohes TFP. Und vielleicht kriegen wir sozusagen eine ganz umgekehrte Kausalität. Ja, also es gibt einen völlig anderen Grund für einen Business Cycle, der dann selber dazu führt, dass die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sich erhöhen und dadurch die totale Faktorproduktivität. Ja, also das sind alles so Fragen, die man an das Modell stellen kann. Dann der zweite Punkt ist tatsächlich der Punkt, den wir im Grunde genommen schon gemacht haben, nämlich, dass diese TFP-Schwankungen, diese Solorosidium-Schwankungen fast genauso aussehen wie die Bruttoinlandsproduktschwankungen. Und dann die Frage tatsächlich ist, naja, was leistet dein Modell überhaupt? Ja, also die Fachsprache sagt, dass das ABC-Modell hat geringe interne Propagation, also Propagation. Also leistet selber relativ wenig. Der Schock führt da rein und dann kommt halt mechanisch Bruttoinlandsproduktschwankung raus. Aber das Modell und sein Mechanismus, die Idee, diese ganze Robinson Crusoe-Story, die leistet am Ende wenig zur Erklärung. Am Ende müsste man halt die Solo-Residuen-Schwankung letztlich erklären. Ne? Das ist der zweite sozusagen Kritikpunkt. Und der dritte Kritikpunkt ist ein Messproblem. Im Sinne von, messen wir die Solo-Residuen korrekt? Mit anderen Worten, also man bekommt irgendwas raus, wenn man Solo-Residuen misst. Wie gesagt, der Algorithmus ist da, man nimmt sich Kapitalstock, Arbeitsinput und Bruttoinlandsprodukt aus den nationalen Statistiken und berechnet dann halt ein Solo-Residuum. Die Frage ist, berechnet man da wirklich totale Faktor-Produktivität oder berechnet man da was ganz anderes? Ja? Und du kannst dir schon überlegen, es ist natürlich so, dass wir den Arbeitsinput eben nicht genau messen können. Ja, weil die Leute natürlich nicht nur am Arbeitsplatz, also wir können sehen, ob sie am Arbeitsplatz sitzen, aber was sie da tun, wie intensiv die arbeiten, sehen wir nicht. Ja, also es kann, und es kann eben, also mit anderen Worten, wie gegebene Faktoren, Kapital und Arbeit, wie stark die genutzt werden, ja, ist eben nicht so einfach messbar, ja. Das nennt man Labor Hoarding im Grunde genommen. Also mit anderen Worten, es gibt irgendeinen, nimm an, TFP ändert sich überhaupt nicht, ja. Und es gibt einen Grund, warum, es gibt einen anderen Rezessiongrund, weil, keine Ahnung, Fiskalpolitik oder wie auch immer, ja, irgendeine Nachfrage zum Beispiel, vielleicht nachlassende Nachfrage. So, was jetzt passieren kann, das kann sein, dass wegen Anpassungsfriktion die Firmen erstmal nicht ihren Kapitalstock abbauen, nicht ihre Arbeitskräfte abbauen, sondern die arbeiten halt, die reduzieren ihre Stunden oder ihre Intensität und alles Dinge, die du eben nicht beobachten kannst. Also die Horden, das, man nennt das eben, wie gesagt, Labor Hoarding, weil die lassen die Firmen, die lassen die Arbeitnehmer in der Firma, ja, und in der nationalen Statistik sehen, weil, ah ja, die haben gearbeitet, ja. Also, ja. Aber eigentlich haben die gar nicht, die haben nicht gearbeitet im Sinne von Output
produziert.
Die haben vielleicht Output, die haben vielleicht auf Amazon Bücher bestellt oder sowas, ja. Genau, oder haben halt Eierlikör getrunken oder sowas, ja. Genau, und was du dann siehst ist, dann würdest aber diese Solo-Residuums-Kalkulation, würde dir sagen, obwohl sich das gar nicht geändert hat, würdest du sagen, also das, die totale Faktorproduktivität hat sich gar nicht geändert. Du siehst aber einen Output-Drop, ja, das Output geht nach unten, weil du ja in der Rezession bist. Wie gesagt, Nachfrage zum Beispiel ist nach unten gegangen. Die Firmen haben auch den gleichen Kapitalstock, die gleichen Anzahl von Arbeitnehmern, aber gleich wird weniger produziert, aber es hat sich gar nichts geändert. Also mit anderen Worten, du misst es, als ob es, du misst ein geringeres Solo-Residuum, aber die TFP hat sich gar nicht geändert wegen diesem Labor-Hoarding-Phänomen. Das heißt, die Schwankungen im Solo-Residuum, das wir beobachten, die sind zum größten Teil vermutlich nicht dadurch erklärt, dass es TFP-Schwankungen sind, sondern dass sich eben, wie gesagt, diese Labor-Hoarding-Phänomene und so weiter, diese mehr oder weniger intensive Verwendung der Faktorenphänomene über den Konjunkturzyklus, das wird ein Großteil dessen da drin steckt. Das haben Ökonomen auch gemacht und haben das getestet und da kommt tatsächlich raus, dass da viel, viel von diesen Nutzungsphänomenen drin ist. Und wenn man das dann korrigiert, wenn man das sogenannte gereinigte Solo-Residuum dann berechnet, dann ist das, und das in das ABC-Modell einfüttert, dann ist die Performance des Modells schon mal deutlich schlechter. Ja, also das sind so jetzt der Abschluss.
Das klingt insgesamt jetzt so, als wäre die Theorie realer Konjunkturzyklen vergleichsweise unnütz.
Naja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, warum ich denke, dass sie nützlich ist. Ja. Also uns den Horizont zu eröffnen als Denkhorizont, dass nicht jede Schwankung, die wir sehen, möglicherweise ein pathologisches Phänomen ist, wo der Staat eingreifen sollte. Ja. Sondern es gibt durchaus Aspekte von aggregierten Schwankungen, die optimale Reaktionen von den Wirtschaftssubjekten sind. Da 100% ist ABC, würde ich sagen, mehr oder weniger widerlegt. Es ist allerdings so, dass für manche Fragestellungen, wenn man jetzt nicht über Konjunktur- und Stabilisierungspolitik argumentieren will, sondern für zum Beispiel die Effekte von Animal Spirits, da brauchst du viele keynesianische Elemente nicht, weil die beiden Modelle im Grunde genommen übereinstimmen. Da tust du nur mehr sozusagen, da machst du das Modell komplizierter. Am Ende kommt aber für viele Fragestellungen das Gleiche raus wie in diesem realen, in der temporalen Modell. Mit anderen Worten, die Vereinfachung, es ist nicht, dass das Modell zu einfach ist. Manchmal reicht die Vereinfachung einfach für viele Fragen, ja. Für die Konjunkturfrage würde ich auch sagen, ist es am Ende falsch. Aber sie hat uns intellektuell diesen Horizont eröffnet. Und jetzt, damit ist Stabilisierungspolitik nicht überflüssiger geworden, im Gegenteil, aber sie ist, sagen wir mal, schwieriger geworden, weil man jetzt doch schon einschätzen muss, ist das was man vielleicht mal laufen lässt? Oder wo man denkt, hier ist eine schwere Pathologie im System, die man dann auch korrigieren will. Darum geht's, glaube ich. So denke ich drüber nach. So. Aber ja, du hast recht. In Isolation würde man das heute für viele Fragestellungen, wie gesagt, es gibt Fragestellungen, wo das immer noch gut ist, aber für viele Fragestellungen der Konjunkturtheorie würde man das Modell in der reinen Form nicht mehr verwenden.
Dann nehmen wir nächste Sendung ein besseres Modell.
Keynes. John Maynard Keynes.
Ist nicht tot.